Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Billroth-Hauses und der Gesellschaft der Ärzte in Wien, sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich dieses 195. Geburtstages von Theodor Billroth, nämlich am 26. April wäre das gewesen, wurde ich von Nachkommen seiner Familie und der Stadt Bergen auf Rügen, nämlich der Geburtsstadt von Theodor Billroth, eingeladen, einen Vortrag über das Wirken von Theodor Billroth in Wien und das Wiener Billroth-Haus, dem Sitz der Gesellschaft der Ärzte in Wien, zu halten. Ich möchte drei Schwerpunkte besprechen, nämlich die Umstände der Berufung von Theodor Billroth nach Wien, sein Wirken in Wien und die Gründung des Wiener Billroth-Hauses. Nicht nur auf dieser Folie, sondern auch auf anderen werden Ihnen immer wieder die Türen zum Festsaal des Billroth-Hauses begegnen. Und was es damit auf sich hat, das werden wir dann am Ende gemeinsam ergründen. Also zunächst die Umstände der Berufung nach Wien. 1867 wurde Theodor Billroth als Nachfolger des verstorbenen Franz von Schuh als Leiter der zweiten chirurgischen Universitätsklinik in Wien berufen. Es war aber nicht ganz selbstverständlich, denn schließlich wurde immerhin ein protestantischer Preuße ein Jahr nach der Niederlage von Königgrätz als Ordinarius nach Wien berufen, und zwar von einem katholischen Kaiserhaus. Das kam nicht von ungefähr, denn Theodor Billroth hatte sehr prominente Fürsprecher, also eine sehr prominent besetzte Berufungskommission. Das waren einmal zentral Karl von Rokitansky, der Pathologe, und der Physiologe Ernst von Brücke, dann der Internist Josef Skoda, der Dermatologe Hebra, auf der anderen Seite auch der Wegbereiter der Ophthalmologie in Wien, Ferdinand Arlt, und schließlich der Chirurg Franz von Pieter, mit dem Billroth später noch ein Lehrbuch veröffentlichen sollte. Die Kriterien für die Berufung sprachen für sich. Erstens einmal war Theodor Billroth ein hervorragender junger Chirurg und schon in Berlin während seiner Ausbildungszeit bei Bernhard von Langenbeck an der Charité ein sowohl begeisterter als auch ein begeisternder akademischer Lehrer, der viele Studenten in seinen Vorlesungen anzog. Mit 31 Jahren wurde er bereits nach Zürich berufen als Direktor der chirurgischen Klinik, wo er sein Amt 1860 antrat und bereits 1863 die ersten 50 Vorlesungen aus Berlin in einem Buch veröffentlichte, die allgemeine chirurgische Pathologie in 50 Vorlesungen. Aus diesem Titel geht schon hervor, dass Theodor Billroth nicht nur das medizinische Handwerk ein Anliegen war, sondern eben auch die Wissenschaft, die medizinische Wissenschaft als Grundlage aller Erkenntnisse und Weiterentwicklungen in der Medizin. So war er auch Redakteur der Zeitschrift Archiv für klinische Chirurgie und hat 1865 als erster den Begriff der Wundgranulation in die Beschreibung der Wundheilung eingeführt. Nun zum Wirken in Wien. Über die Lehre oder über den akademischen Lehrer Theodor Billroth muss man wahrscheinlich in Wien, aber auch zum Beispiel in Berlin bei den Chirurgen nicht allzu viele Worte verlieren. Seine Befähigung, sein Charisma in der Lehre war geradezu legendär oder kann als legendär bezeichnet werden. Und zwar sowohl als Lehrer junger Chirurgen als auch als Lehrer der Studenten. Und so ist auch dieses Bild zu verstehen, das Alexander Seligmann um 1880 gemalt hat und das auch dessen Beschreibung in der Wiener Medizinischen Wochenschrift vom Jahr 1927 zu finden wird. Hier sieht man Billroth, das Bild hängt heute im Wiener Belvedere, und in der Mitte unten sieht man Theodor Billroth im Kreise seiner Assistenten, die auch vor allen Dingen hier bereits sein Nachfolger Dr. Anton von Eiselsberg, aber auch weitere Operationszöglinge, Dr. Winter, der Narkotiseur Leo Dittel, der Dr. Salzer, der später Professor in Utrecht wurde, und weitere Assistenten und Instrumentarii. Er hatte aber auch sehr prominente Zuhörer unter den Studenten. So sitzt hier unten in der Mitte einer der Brüder von Kaiserin Elisabeth, der Herzog Karl Theodor von Bayern, der später Augenarzt wurde. Und hier in der Mitte der Gynäkologe Alfons von Rosthorn stehend oder ganz rechts, möglicherweise bereits in die Skizze vertieft, Seligmann, der dann das Bild gemalt hat. Also das Bild ist international bekannt und berühmt. Theodor Billroth war eben als Lehrer auch ein Begründer der Wiener, einer der Wiener chirurgischen Schulen, man könnte sagen der zweiten Wiener chirurgischen Schule. Und wer darüber nachlesen will, dem darf ich einen rezent erschienenen Artikel in der Wiener Klinischen Wochenschrift, nämlich im Februar dieses Jahres, ans Herz legen, verfasst vom ehemaligen Ordinarius der zweiten chirurgischen Universitätsklinik in Wien und später der chirurgischen Klinik Ernst Wollner und seinem Enkel Laurenz Wollner. Unter anderem sind hervorzuheben unter seinen vielen Schülern, das Bild rechts gibt ungefähr einen Eindruck davon, wie viele bei ihm Chirurgie erlernt haben, sind immerhin eine ganze Reihe von Ordinarii hervorgegangen, so eben Vinzenz von Czerny, der dann Vorstand der Chirurgie in Heidelberg war und der mit ihm auch das Kriegslazarett im Deutsch-Französischen Krieg in Mannheim und in Elsass aufbaute. Dann sein Nachfolger Anton von Eiselsberg, Karl Gussenbauer, Johann von Mikulitsch, Anton Wölfler, Albert Narrat und Viktor von Hacker. Theodor Billroth hat aber nicht nur praktisch gelehrt in der Vorlesung am Patienten das Operieren, sondern er hat sich auch Gedanken gemacht über das Curriculum des Medizinstudiums und über die Universitäten, über mögliche Universitätsreformen. Es wäre nicht er gewesen, er war ein Mann der Tat und er hat überall dort, wo er das Gefühl hatte, es ist Nachholbedarf oder Erneuerungsbedarf, gefragt, hat er sich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und seine Überlegungen in Büchern und in Publikationen dargelegt. So ist auch das Buch über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften an den Universitäten deutscher Nation entstanden, das offiziell 1876 erschienen ist, aber bereits 1875 schon im Umlauf war. Er beleuchtet darin in den ersten Kapiteln die Geschichte der Universitäten im deutschsprachigen Raum, entwirft dann seine Ideen zur Universitätsreform und schreibt während dieser Zeit oder in der Zeit des Erscheinens bereits in zahlreichen Briefen an Kollegen und ehemalige Lehrer seine Gedanken zu diesem Buch. Und so hat er zum Beispiel an Richard von Volkmann in Halle geschrieben: Ich habe mir viel Böse, auch wohl einige gute Gedanken von der Seele geschrieben. Also er hat vieles beobachtet, was ihm offensichtlich an der Wiener Fakultät nicht gefallen hat, und er hat aber auch viel Positives berichtet. Er hat sich bei Georg Meissner, einem seiner ersten Freunde, auch aus dem Studium, bedankt für die Anmerkungen und die Korrekturen der historischen Fehler, hat aber bereits einer gewissen Ahnung auch Ausdruck gegeben, dass er möglicherweise oder wohl vorwiegend Ärger von dem Buche bekommen könnte. Und schließlich an den Kollegen Socin in Basel schreibt er schon Ende November: Die hiesigen politischen Blätter haben sich der Anmerkungen bemächtigt, wohlgemerkter Anmerkungen, also Fußnoten, und es bis dahin gebracht, dass das große Publikum meint, ich habe ein 500 Seiten dickes Buch über die Juden geschrieben. Was hat er damit gemeint? Billroth, sein Wirken in Wien fällt auch mit dem sich langsam, aber stetig entwickelten akademischen Antisemitismus in Wien zusammen. Billroth war ein überzeugter Preuße und er hat dieser Freude zum Beispiel Ausdruck gegeben anlässlich des Sieges Deutschlands über Frankreich 1870-71 im Deutsch-Französischen Krieg. Da war er allerdings noch weit weg von Österreich. 1867 wurde das Staatsgrundgesetz vom Kaiser erlassen, in der alle Staatsbürger Österreichs gleich, also der Monarchie gleichgestellt wurden, was bedeutet hat, dass auch jüdische Staatsbürger alle akademischen Studien belegen durften. Und das haben sie auch umgehend getan und haben sich teilweise durch einen enormen Fleiß auch ausgezeichnet. Und so begann dann Mitte der 70er Jahre als unangenehme Begleiterscheinung dieser Öffnung auch der Universitäten auch der akademische Antisemitismus in Wien. Und in dem Buch über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften an den Universitäten deutscher Nation hat Theodor Billroth wohl einige positive, aber auch einige negative Stereotype über jüdische Studenten geäußert. Das hat ihm die Journal äußerst übel genommen und er wurde Angriff von zahlreichen kritischen Artikeln in den verschiedenen Tageszeitungen und medizinischen Wochenschriften. Auf der anderen Seite muss man sagen, Billroth hat immerhin über 25 Jahre in Wien gewirkt, also den Großteil seines beruflichen Schaffens, der war in Wien. Er wurde zu einem überzeugten Lokalpatrioten. Einer seiner engsten Mitarbeiter und Assistenten, Anton Wölfler, war jüdischer Herkunft. Er wurde auch Ordinarius und zwar in Graz. Er war mit dem Kulturkritiker Eduard Hanslick eng befreundet. Einer seiner beiden Schwiegersöhne, Dr. Otto Gottlieb, war jüdischer Herkunft. Und kurz vor seinem, einige wenige Jahre vor seinem Tod, wurde er auch als Ehrenmitglied in den Verein zur Abwehr des Antisemitismus aufgenommen. So viel zu diesem Thema. Wir haben uns in den letzten 2,5 Jahren der historischen Aufarbeitung auch der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte in Wien gewidmet und so eben auch in einem Symposium zur Wiener Medizin und dem akademischen Antisemitismus Daten gebracht und berichtet aus bisher nicht veröffentlichten Sitzungsprotokollen, Korrespondenzen und Archivbeständen unserer Gesellschaft und haben diese im zeitgeschichtlichen Kontext präsentiert und damit einen Beitrag geleistet zur Aufarbeitung dieses wichtigen und komplexen Themas geleistet, wie wir denken. Es wäre nicht Theodor Billroth, wenn er nicht an mehreren Fronten aktiv gewesen wäre und nicht die gesamte Medizin, die Patienten, die Ärzte, aber auch die Pflege im Blick gehabt hätte. Und beruhend auf seinen Beobachtungen im Deutsch-Französischen Krieg mit dem Aufbau eines Lazaretts hat er doch viele Frauen auch beobachtet, die mit bestem Willen und nach bestem Gewissen die Pflege der Verwundeten und Kranken übernommen hatten. Er hat aber auch gesehen, dass sehr viel Amateurhaftes dort passiert ist und nicht immer zum Wohle der Kranken. Und so hat er ein Buch verfasst über die Krankenpflege im Haus und Hospital. Es ist in diesem Buch detailliert aufgeführt, nicht nur die Aufgaben der Pflege, sondern es gibt kapitelweise Material zu Verbandsmaterialien, wie man einen Verband richtig anlegt, die verschiedenen Arten von Verbänden. Und es ist wahrscheinlich eine der umfassendsten Unterrichtsmittel zum Unterricht in der Krankenpflege. Und so kam auch Theodor Billroth in Wien zum Rudolfinerverein, der vom Chirurgen Gustav Jurier gegründet worden war, bereits 1875. Und dieser Verein in einer neueren Form hat schließlich einen ersten Kurs für Krankenpflegerinnen organisiert, gleichzeitig oder im selben Jahr, als die Erstausgabe dieses Buchs von Theodor Billroth erschienen ist. Und 1882 wurde das Rudolfinerhaus gegründet als Musterspital, privates Musterspital mit einer Musterschule für die Pflege. Hier unten ein Bild aus dem Jahr 1895. Und dieses Musterspital mit Musterschule ist es in gewisser Weise heute noch. Sein Privatassistent, der Chirurg Robert Gersoni, war ab 1882 Primararzt und es gibt auch einen sehr intensiven Briefwechsel zwischen Robert Gersoni und Theodor Billroth zu den Agenten, die man übernimmt, wenn man ein solches Spital aufbaut und führen muss. Aber es geht weiter. Wir hatten den Unterricht, wir hatten die chirurgische Tätigkeit, wir haben besprochen die medizinische Lehre, wir haben über die Pflege gesprochen. Theodor Billroth hat sich auch sehr eingesetzt in der Standespolitik. Und es war ihm ein wichtiges Anliegen, beizutragen und zu unterstützen die Errichtung von Ärztekammern. Und so hat er kurz nachdem das Gesetz beschlossen wurde, am 25. November 1891 eine Grundsatzrede über die Aufgaben von Ärztekammern gehalten unter dem Titel Arzt, Staat und Publikum. Und wer sie gerne nachlesen möchte, kann das in der Ausgabe einer Ausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift aus dem Jahr 1891 auch tun. Er hat darin die drei wesentlichen Aufgaben für Ärztekammern herausgearbeitet, nämlich die Unterstützung des Staates bei der Umsetzung sanitärer und hygienischer Maßregeln, die zweite wichtige Aufgabe, die Wahrung der Standeswürde, also die autoritative Stellung für Ärzte im Staate zu betonen und zu wahren und zu verteidigen und schließlich einen kooperativen Halt für den ärztlichen Stand zu geben, sowohl in moralischer als auch in materieller Beziehung und, damals hat man es genannt, den Schutz vor ungebührlichen Anforderungen des Publikums. Heute würde man sagen, die Verhandlungen mit den Krankenkassen bzw. mit den Kostenträgern. Ja, und last but not least und der eigentliche oder der wichtigste Grund für so einen Bericht im Billroth-Haus ist natürlich die Gründung desselben. Dazu sollte man vielleicht ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit oder in die Zeit der Gründung der Gesellschaft der Ärzte in Wien werfen. Zunächst einmal, und das war Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es eine Vereinigung von praktischen Ärzten, die sich regelmäßig treffen konnten, wenn auch nicht gerade von den Behörden Metternichs genehmigt, aber doch zumindest geduldet. Und der Zweck dieser Zusammenkünfte war es, Erfahrungen und Beobachtungen einander mitzuteilen über vor allen Dingen epidemische Konstitutionen, also Seuchen, größeren und kleineren Ausmaßes und andere Probleme, mit denen der praktische Arzt konfrontiert war, zu sprechen. Und ein Netzwerk mit den Vertretern der medizinischen Fakultät aufzubauen. Gemeinsam noch mit einer anderen Ärztevereinigung wurde dann 1831 eine Forderung gestellt an die Behörden, einen Verein zu gründen, nämlich die Gesellschaft der Ärzte in Wien, wobei der äußere Anlass zu dieser doch jetzt intensiven Forderung die erste Cholera-Epidemie vor Wien war. Am 22. Dezember 1837 war es soweit, die Gesellschaft konnte ihre konstituierende Sitzung abhalten und die feierliche Eröffnung fand dann im März des darauffolgenden Jahres in der alten Universität, nämlich dem Sitz später dann, 10 Jahre später, Sitz der Akademie der Wissenschaften mit dem Fürsten Metternich und dem Grafen Kolowrat statt. Damit war mal ein erster großer Schritt getan. Es war eine medizinische Vereinigung zur Förderung der Heilkunde als Kunst und Wissenschaft gegründet. Sie hatte allerdings noch keine ständige Heimstatt. Und ich würde es so nennen, es begannen die 55 Wanderjahre der Gesellschaft ohne ständigen Vereinssitz und, was oft vergessen wird, mit einer ständigen wachsenden Bibliothek. Bis eben Theodor Billroth Präsident der Gesellschaft der Ärzte wurde 1888. Es gab zu diesem Zeitpunkt bereits einen Plan zur Schaffung eines eigenen Vereinshauses. Leopold von Dittel, der Chirurg und Freund von Theodor Billroth, konnte sich aber bis dahin nicht durchsetzen. Theodor Billroth verfasste einen Aufruf an die Mitglieder der Gesellschaft, Anteile eines zu errichtenden Gesellschaftshauses zu erwerben und so den Bau des Hauses bzw. vorher noch den Erwerb des Grundstückes mitzufinanzieren. Das war im Mai 1890. Auf der rechten Seite der Aufruf mit der Bitte, sich einzutragen, einer Spende, ob als Stifter, als Gründer und eventuell mit einer Anmerkung zu versehen. Billroth hat diesem Zirkulandum, also diesem Aufruf, auch gleichzeitig einen Bericht mitgeschickt über die Aktivitäten der Gesellschaft, über ihre finanziellen Möglichkeiten, auch einen Plan zur Finanzierung des Hauses und auch über die Ausschreibung für den Bau des Hauses, einen Architektenwettbewerb sozusagen, und über den Architekten, der ausgesucht wurde, nämlich Leopold Richter. Er hat diesem Brief übrigens auch eine Liste angefügt, wo penibel aufgeführt war, wer wie viel gezeichnet hat als persönlichen Beitrag und wer wie viel tatsächlich eingezahlt hat. Wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber Theodor Billroth und Leopold Dittel haben beide je 5.000 Gulden als Startkapital beigetragen, und so konnte eben im September 1890 das Grundstück in der Frankgasse 8 gekauft werden. Die Wahl, wie gesagt, fiel auf den Architekten Ludwig Richter, der die Pläne, die Sie jetzt hier auf der rechten Seite sehen, so abgeliefert hat. Die Fassade des Billroth-Hauses ist unschwer zu erkennen. Der Festsaal, für die, die in Wien gerne ins Konzert gehen, erinnert sehr an den Goldenen Saal im Musikverein. Ludwig Richter war ein Schüler von Theophil Hansen und war dann auch später vom Kaiser Franz Josef beauftragt, noch Änderungen übrigens im Goldenen Saal auch vorzunehmen. Also das war der erste Vorschlag von Leopold Richter. Und Theodor Billroth und Ludwig Richter haben dann auch immer wieder über den Bau des Vereinshauses berichtet. Diese kurze Geschichte des Hausbaus ist dann auch in der Wiener Klinischen Wochenschrift 1893 erschienen. Am 27. Oktober 1893 war es schließlich soweit. Es fand hier in diesem Raum die feierliche Eröffnungssitzung statt, und Theodor Billroth konnte die legendären Worte formulieren: So sind wir denn in unserem eigenen Hause. So ungefähr müssen Sie sich den Saal vorstellen, in dem diese Eröffnungssitzung stattgefunden hat. Und neben eben dem unteren Teil des Festsaals mit dem Vorsitz der darüber liegenden Galerie sehen Sie bereits die ersten Büsten in diesem Saal. Es war Theodor Billroth ein wichtiges Anliegen, dass diejenigen, die sich hier versammeln, auch tatsächlich immer wieder ihrer Lehrer und der Wegbereiter der zweiten, vor allen Dingen der zweiten Wiener Medizinischen Schule gedenken, auf die das Wissen geschaffen haben, auf dessen Basis die neuen Entwicklungen der Medizin stattfinden können. Also nie die Lehrer sozusagen vergessen. Und diese Büsten, die wurden hier bereits bei der Eröffnung angebracht. Es waren die Büsten eben von Ferdinand Heber ganz links, dem Anatomen Josef Hirtl, dem Pathologen Karl Rokitansky, dem Chirurgen und Vorgänger von Theodor Billroth, Franz Schuh, und schließlich dem Internisten Johann Oppolzer. Und sie alle wurden geschaffen von dem Bildhauer Josef Beyer. Die Details zu diesen Büsten und zum Festsaal und zum Billroth-Haus insgesamt verdanken wir einer sehr engagierten Kunsthistorikerin, die hier ihre Dissertation geschrieben hat und insbesondere auch nachgeforscht hat, inwieweit sich Billroth oder nachgewiesen hat, inwieweit sich Billroth hier engagiert hat mit Vorschlägen und Wünschen bei der Konzeption des Vereinshauses und insbesondere des Festsaals. Die Büste von Josef Skoda übrigens war auch bereits vorhanden hier in der Mitte. Sie war aber schon länger im Besitz der Gesellschaft und ist sozusagen ab 1872 schon mitgewandert mit den Sitzen der Gesellschaft. Ja, und die Büste schließlich von Theodor Billroth selber, die vis-à-vis im Festsaal angebracht ist, die hat der Münchner Bildhauer Kaspar Zumbusch geschaffen. Und es gibt einen sehr berührenden Briefwechsel zwischen Kaspar Zumbusch und Theodor Billroth, in dem Kaspar Zumbusch den Wunsch äußert, eine Büste vom Chirurgen anzufertigen, und auch betont, dass er dafür kein Honorar haben will. Die Enthüllung dieser Büste hat Theodor Bielroth leider nicht mehr miterlebt. Sie wurde 1895 enthüllt und zwar an seinem, am ersten Jahrestag seines Todestages, am 6. Februar 1895. Und die Gedenkrede hat sein Kollege Eduard Albert, der Leiter der ersten chirurgischen Universitätsklinik, gehalten. Theodor Bielroth war übrigens bis kurz vor seinem Tod hier im Bielroth-Haus aktiv mit Vorträgen, hat sehr am Vereinsleben nach wie vor teilgenommen, obwohl er eigentlich schon sehr krank war. Und den letzten Vortrag hat er hier im Festsaal am 10. November 1893 gehalten, über eigene Erfahrungen, über Aneurysmen an den Extremitäten und am Halse. Und es kommt hier auch ganz am Anfang des publizierten Vortrages bereits zum Vorschein, wie penibel Theodor Bielroth bereits seine Kranken gezählt hat, wie er seine Operationen dokumentiert hat, wie er auch die Verläufe nach Operationen dokumentiert hat, Erfolge wie auch Misserfolge. Das Haus schließlich hieß ursprünglich Gesellschaft der Ärzte in Wien, ebenso wie der Verein. Und 1919 wurde sie auf Antrag des Schülers von Theodor Bielroth, von dem damaligen Präsidenten Anton von Eiselsberg, in Bielroth-Haus umbenannt. Übrigens ein Alleinstellungsmerkmal der Büste von Theodor Bielroth ist auch die Gewandung. Während die übrigen Herren sozusagen im Alltagsgewand mit Gehrock und Hemd mit hohem Kragen dargestellt sind, trägt Theodor Bielroth als einziger eine Toga. Ja, die Gesellschaft der Ärzte beherbergt, wie die viele von Ihnen, die ja hier auch ein- und ausgehen, genau wissen, eben auch eine große Bibliothek. Das war auch mit ein Grund für die Gründung des Vereinshauses. Hier links ein historisches Bild mit den Lesetischen, heute auch genützt oder vor allen Dingen genützt auch als Veranstaltungsraum. Die kleine Bibliothek, die auch mittlerweile Raum bietet für kleinere Ausstellungen. Und schließlich das Lesezimmer, das in neuem Glanz erstrahlt, und das Verwaltungsratszimmer. Alle diese Details, alle diese Räume wurden von über 200 Besuchern gewürdigt, die am Tag des Denkmals am 24. September 23 auch dieses Haus besucht haben und die federführend vom Historiker und Bibliothekar unserer Gesellschaft, Dr. Hermann Zeitelhofer, mit unglaublichem Engagement und, wie man auch auf diesem Bild sieht, sehr viel Freude präsentiert wurden. Die Gesellschaft der Ärzte hat eine schwierige Zeit gehabt, wie viele oder wie eigentlich alle Vereine, ab 1938. Sie wurde gelöscht für 7 Jahre, aber nach 1945 bereits wieder aktiviert. Und Karl Fellinger, ebenfalls ein großer Mediziner dieser Stadt, hat in seiner Biografie Arzt zwischen den Zeiten die Bedeutung der Gesellschaft der Ärzte ganz deutlich hervorgehoben, und dies ist auch als Auftrag eigentlich für die Zukunft zu verstehen. So ist die Gesellschaft wieder zu einer wichtigen Begegnungsstätte geworden, in der die Wissenschaftler auf die Notwendigkeiten in der Praxis hingewiesen werden, die Praktiker wiederum mit den neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen vertraut gemacht werden. Ja, das Haus wurde unter der Präsidentschaft von Walter Ruby renoviert. Es wurde auch ein Aufzug eingebaut, und 2026, so die Zeitpläne der Wiener Linien halten, wird möglicherweise vis-à-vis vom Eingang des Bielroth-Hauses die U-Bahn-Station Garelligasse Frankplatz entstehen, und man kann dann mühelos auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Bielroth-Haus erreichen. Die Aufgaben sind nach wie vor Fort- und Weiterbildung, nicht nur in Präsenz, sondern eben auch digital. Die Neugestaltung des Archivs, die Digitalisierung der Archivbestände wird eines der großen Projekte der nächsten Jahre sein. Das elektronische Literaturservice genießen bereits viele sehr intensiv. Und auch für die jungen Kollegen gibt es immer wieder neue Angebote. Ein Magnet mittlerweile seit einigen Jahren ist der sogenannte Jungmediziner-Workshop Workshop. Ja, und jetzt noch einmal zum Schluss die Türen des Festsaals. Wie wir wissen, hat sich Theodor Billroth nicht gescheut, auch für kleine Details seine Ideen beizusteuern. Und er hat auch gerade die Türen, die sich lautlos öffnen und schließen, die waren ihm ein ganz wichtiges Anliegen und das hat er auch kommentiert. Mein Hauptaugenmerk bei der Konstruktion des Sitzungssaales war darauf gerichtet, dass man lautlos durch eine der 20 Türen verschwinden kann, wenn es langweilig wird. Nur ich muss auf meinem Präsidentenstuhl ausharren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.